Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Flutlicht an. Es ist März und das heißt, wir leben jetzt schon ein Jahr mit verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie. Und vermutlich wird sie unser Leben auch noch eine ganze Weile weiter prägen, ob wir wollen oder nicht. Das gilt bei allen Privilegien, auch für den Fußball und besonders für die Fans. Und deshalb freue ich mich sehr, heute mit jemandem zu sprechen, der einen sehr intensiven Blick auf Fanbelange hat, nämlich Felix Tamsud. Hi Felix, sehr schön, dass du da bist.
Hi Mara, schön, sehr, sehr schön hier zu sein, um mit dir über diese spannenden Themen zu reden.
Ja, zum Einstieg mal, wenn wir schon beim Thema Corona sind, wie geht's dir denn gerade mit der Situation? Wie hat sich oder hat sich dein Leben im letzten Jahr stark verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einen massiven Privileg habe, indem ich beruflich immer noch genug zu tun habe. Also finanziell ist alles gut und in dieser Zeit ist das auch alles anders als selbstverständlich, aber ja. Auf persönlicher Ebene, sei es in Verbindung mit dem Fußball, sei es FreundInnen zu treffen und so weiter, also es fällt mir enorm schwer. Ich war früher und ich bin immer noch eine Person, die sehr, sehr in der Regel viel, viel unterwegs ist. Und also wir haben uns damals im Stadion Mainz gesehen, inmitten einer Reise von mir. Und das fällt mir enorm sehr. Also ich war und bin kein Mensch, der gut damit einlebt, die ganze Zeit zu Hause zu sein. Aber mittlerweile geht es irgendwie schon. Und man kann nur hoffen, dass diese Pandemiezeit so bald wie möglich zu Ende kommt und wir können uns alle irgendwo in den Stadien Deutschlands mit einem Bier zu treffen oder so.
Am liebsten dort, ja.
Ja.
Damit sind wir auch im Prinzip schon im Thema. Du lebst in Köln, bist auch Fan des 1. FC Köln, arbeitest als Journalist. Ursprünglich kommst du aber aus Israel. Kannst du vielleicht den HörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, ich kann mir ja immer gar nicht vorstellen, dass es da Leute gibt, aber wahrscheinlich ist dem doch so, mal erklären, was dich vor, ich glaube, 6 Jahren, ne, 2015, nach Deutschland verschlagen hat?
Ja, gute Frage. Eigentlich war es ein kompletter Zufall, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Das war gar nicht mein Plan. Also ich habe mich schon entschieden, Israel zu verlassen. Mein Traum war damals, in England zu leben, in Nordwestengland. Das hat nicht geklappt, dank der Migrationsregeln der Großbritanniens.
Mhm.
Und dann habe ich aus dem nächsten ein Angebot bekommen. Also ich war damals so nach meinem Studium, also ich habe Journalismusstudium abgeschlossen. Und nach meinem Studium habe ich ein Angebot bekommen, 6 Monate in Deutschland zu leben, um ein Praktikum bei der Deutschen Welle zu machen.
Mhm.
Und wegen dieses Praktikums bin ich nach Bonn gezogen. Nach meinem Praktikum hat meine damalige Redakteurin mich angeboten, hier zu bleiben als freier Mitarbeiter. Ich habe gesagt, naja, warum nicht? 2 Monate später bin ich nach Köln gezogen und the rest is history. Also seitdem lebe ich in Köln, liebe ich Köln mit allen Verrücktheiten, inklusive dem Fußball, inklusive der Karneval und alles drumherum. Also diese Stadt ist einfach in diesen 5 Jahren in meiner Identität ganz, ganz gut angekommen, ich sag mal so. Und seitdem arbeite ich hier als freier Journalist und schreibe vor allem auf Englisch über Fan-Themen und über politische Themen im Fußball. Das sind so meine 2 Kernbereiche sozusagen.
Hattest du, bevor du hergekommen bist, irgendeine Verbindung mit Deutschland? Hast du wo hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
Gute Frage, eigentlich nicht. Also als ich angekommen bin, damals war es in Frankfurt, habe ich so einen Basissprachkurs gemacht. Danach habe ich auch versucht, durch Sprachkurse hier in Köln Deutsch zu lernen. Das hat gar nicht geklappt. Also verstehen konnte ich, aber sprechen war kein Thema bei mir.
Mhm.
Dann vor 2,5 Jahren oder so habe ich angefangen, regelmäßig mit dem 1. FC Köln auswärts zu fahren, durch FreundInnen, die ich kannte. Und am Anfang konnte ich tatsächlich kein Wort sprechen. Also das werde ich nie vergessen. Das war eine Auswärtsfahrt nach Kiel. 6,5 Stunden hin, 6,5 Stunden zurück. Kein einziges Wort gesprochen. Und das war echt anstrengend, aber mit der Zeit und mit den Auswärtsfahrten, mit den FreundInnen, die mir geholfen haben, und auch durch Hoppentours woanders in Deutschland, durch FreundInnen in anderen Kurven und durch Gespräche, die ich geführt habe in Sachen Fußball und Fankultur, habe ich meine Deutschkenntnisse quasi erweitert. Und dank dieser Zeit spreche ich jetzt mit dir Deutsch, dank den letzten 2,5 Jahren in sämtlichen Fußballstadien Deutschlands.
Das ist ja echt ungewöhnlich. Das heißt, du hast die Sprache im Zug und in der Kurve gelernt. Das
Ja,
können wahrscheinlich.
absolut. Und nicht nur die Sprache. Also bei mir war es quasi also wie gesagt, ich habe mit Deutschland nichts am Hut gehabt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das war eigentlich 90% Zufall, dass ich hier gelandet bin. Und so habe ich die Sprache gelernt, so habe ich vieles über die kulturpolitischen Lage im Land gelernt, über die verschiedenen Regionen, die Städte. Ja, der Fußball und ein bisschen auch Karneval, muss ich ganz ehrlich sagen, waren quasi mein Integrationskurs in Deutschland. Und dank diesen zwei Elementen von meinem Leben, dank diese zwei Lieben in meinem Leben, kann ich jetzt Deutsch sprechen, ganz klar.
Ist ja, kommen wir vielleicht später noch mal genauer dazu. Tatsächlich würde ich sagen, alles andere als selbstverständlich, weil sowohl Fußball als auch Karneval, Fasnacht, was auch immer, ja durchaus auch Probleme haben oder bieten. Also zum einen, auch da sprechen wir später nochmal genauer, gibt es ja Probleme nach wie vor in Stadien mit Thema Rassismus, mit Thema auch Antisemitismus und so weiter. Und auch Karneval und Fasnacht haben ja durchaus, gerade was so die Sprachbeiträge geht, da ja auch ihre Problemfelder, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr viele Leute gibt, die sagen, genau das waren meine Integrationsmotoren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich sage mal so, von meinem ersten Moment in Köln war es mir klar, also ich muss es ganz, ganz ehrlich sagen, ich war, bin und werde für mein ganzes Leben ein linker Mensch. Also meine politische Glaube und meine politische Meinung ist ganz klar link, sozialistisch, antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch. Und gegen LGBT-Hate. Und das waren meine Prinzipien, als ich nach Köln gekommen bin. Gott sei Dank habe ich von Anfang an Leuten vor allem aus der linken Szene hier in Köln getroffen. Die waren quasi meine einzigen Freunde. Die waren alle männlich, deswegen Freunde. Deswegen bin ich durch denen gut angekommen in der Stadt. Und die haben mir erklärt, damals noch auf Englisch, auch in Sachen Fankultur übrigens, diese Leute in der linken Szene kennen sich auch mit Fankultur aus. Es gibt natürlich viele Überschneidungen in den zwei Szenen. Und die haben mir viele Sachen erklärt, sowohl in Sachen Karneval als auch in Sachen Fußball, was geht, was nicht, in welchen Städten ist es bekannt, dass es vielleicht rechte Tendenzen gibt und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, also durch die ersten 2, 3 Jahre in Deutschland, also spezifisch in Köln, habe ich auch gelernt, wie ich mit diesen Tendenzen umgehe, welche Begriffe, also ich le quasi lerne jetzt eine neue Sprache und mit dieser neuen Sprache kann ich eine neue Realität herstellen, indem ich bestimmte Begriffe nicht benutze, indem ich verschiedene Elemente in der Fankultur und im Fußball hier kritisiere, indem ich, sei es in Sachen Karneval, indem ich nur in bestimmten linken Kneipen Karneval feiere, wo ich weiß, dass es bestimmte Kontrollen in Sachen rassistische Kostüme gibt, wo es zum Beispiel Anlaufstellen für Frauen gibt, wo bestimmte Lieder nicht gespielt werden dürfen. Und wie gesagt, ich habe eine gute Erziehung in Köln gehabt in Sachen Diskriminierung und Karneval und Fußball. Und das hat mich und meine Meinung sehr, sehr, sehr geprägt. Und es prägt mich bis heute und meine Arbeit natürlich auch.
Sehr schön, finde ich echt cool. Was waren eigentlich die Reaktionen in deinem Umfeld noch in Israel, als du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt nach Deutschland?
Also grundsätzlich waren alle Reaktionen durchaus positiv. Man muss ganz klar sagen, also in Israel, also innerhalb der jüdischen Welt gibt es zwei Gruppen, also groben Gruppen, die in diesem Kontext relevant sind. Es gibt die Ashkenazis, also europäischstammigen JüdInnen, und dann gibt es die Sephardis, die JüdInnen, die aus fast überall aus Europa sind. Also ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Das heißt, dass meine Familie aus Nordafrika kommt. Meine Mutter kommt aus Tunesien, mein Vater kommt aus Marokko, ist in Marokko geboren. Das heißt, dass das Thema Holocaust damals in Israel für nordafrikanische Jüdinnen und Juden, das war nicht so präsent. Und deswegen, natürlich, man wächst damit auf und man spricht mit Überlebenden und so weiter und man weiß, was hier passiert ist. Aber das Thema war damals in meinem Leben nicht so präsent und auch im Familienleben von uns. Später habe ich erfahren, dass meine Oma doch eine Holocaust-Überlebende ist, was in Tunesien passiert ist. Sie war tatsächlich die Einzige, die mir was relativ Kritisches gesagt hatte. Ich wusste damals nicht warum,
Okay.
aber sie hat mir gesagt, pass mal auf. Wenn du in Deutschland bist, die hassen uns immer noch. Und das war
Okay.
die einzige relativ kritische Reaktion, die ich bekommen habe. Ja, also später habe ich erfahren, dass als sie zum letzten Mal Deutsch gehört haben, war es tatsächlich von Soldaten vom Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also es ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte. Aber die Reaktionen waren in meinem Umfeld zumindest der so gut wie alle aus Leuten aus Nordafrika, aus dem Iran, aus Äthiopien, durchaus positiv.
Wir haben schon gesagt, dass du im Fußball sehr stark unterwegs bist. Ich denke, das kann man safe so sagen. Hast du die Liebe zum Fußball erst in Köln entdeckt oder hast du dich auch vorher schon für Fußball interessiert als Sport erstmal?
Nee, Fußball war immer ein Thema in meinem Leben von Anfang an. Mein Vater ist heutzutage ein ultraorthodoxer Rabbiner, aber damals, als ich groß geworden bin, Fußball war sehr geprägt in seinem Leben. Der war damals, als er meine Mutter kennengelernt hatte, war er Jugendtrainer in einem der Vereine in meiner Heimatstadt. Fußball war immer präsent, aber dadurch, dass mein Vater immer religiös geworden ist, ist er weiter und weiter vom Fußball einfach gegangen. Mit der Zeit bin ich einfach näher und näher gekommen. Ich muss ganz klar sagen, dass ich mich in Israel in Sachen Vereinsidentität nicht so richtig gefunden habe, dank verschiedenen Entwicklungen im Fußball in Israel und spezifisch in meiner Heimatstadt Ashdod. Ich war und bin bis heute ist mein Verein aus Israel Manchester United. Also ich
Okay.
habe auch vieles überall gefahren mit Manchester United mit den Jahren. Fahre bis heute zu Auswärtsspielen im Europapokal. Zu Heimspielen gehe ich nicht mehr, weil Besitzer und Kapitalismus und so weiter. Aber zu Europapokalspielen auswärts fahre ich immer noch, kenne viele Freundinnen und Freunde da. Dann habe ich in meinem zweiten Jahr als Journalismusstudent, damals war meine Mutter, sie ist immer noch relativ krank, ich musste irgendwie mit dem Studium auch eine Arbeit finden, die zu meinem Studium passt. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Ordner in den Stadien zu sein. Das heißt, dass ich ein ganzes Jahr oder anderthalb Jahre in sämtlichen Fußball- und Basketballstadien Israels gearbeitet habe. Und da in diesem Jahr habe ich aus erster Hand gesehen oder beobachtet, was für eine faszinierende Sache Fankultur sein kann. Und das werde ich nie vergessen. Also das Spiel, wo ich mich wo dieses Verständnis in meinem Kopf angekommen ist. Das war ein unbedeutsames Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Beitar Jerusalem im Ramat Gan Stadion, das schlechteste Stadion der Welt. Und wie gesagt, komplett bedeutsam, komplett unbedeutsam. Und Beitar Jerusalem bei 2-0 gewonnen damals. Da gab es, was weiß ich, 30.000, 25.000 Leute im Stadion oder so. Aber das Stadion ist so groß, dass es, ja, also das Stadion ist einfach schlecht. Und das werde ich nie vergessen, wie nach dem zweiten Tor die ganze Auswärtskurve einfach krass, krass gefeiert hatte. Und das hat mich fasziniert einfach. Also was für Strukturen gibt es dahinter? Was ergibt eine Situation, dass so eine Gruppe, eine große Gruppe von Menschen in so einer Art und Weise feiern kann, die sehr, sehr, sehr einzigartig ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr individuell. Also diese Kombination zwischen verschiedenen Elementen in diesem, an diesem Tag, an diesem Spiel hat mich total, total fasziniert. Und durch meine Arbeit in diesem Jahr habe ich tatsächlich bei allen der größten Spiele in Israel gearbeitet, alle größten Rivalitäten aus erster Hand gesehen. Und von daher habe ich die Sprache der Fankultur irgendwie doch verstanden, als ich nach Deutschland angekommen bin. Und deswegen habe ich mich entschieden, zu so vielen Fußballspielen, wie es geht, zu gehen, um durch die Sprache, die ich doch kenne, Fankultur, Sachen über dieses Land zu erfahren und zu lernen. Und nicht nur in Sachen Fankultur, auch durch diese Sprache Fankultur kann man auch vieles über die Politik wissen und erfahren, durch politische Tendenzen in verschiedenen Standorten, wie gesagt, Begriffe und was sie bedeuten. Das beste Beispiel dafür ist mein erstes Spiel im Stadion in Köln. Damals war ich neu im Rheinland und habe von einer guten Freundin eine Stammtischkarte bekommen in der Nordkurve, in der Nordtribüne in Köln. So Ledersitzen und Essen und Bier und was weiß ich. Mega, mega posch. Ich werde nie vergessen, wie, also das Spiel war gegen Hannover 96, also ein komplettes Schrottspiel. Aber ich war die ganze Zeit mit meinen Augen auf die Südtribüne, auf der Südkurve. Und vom ersten Mal habe ich mich entschieden, da möchte ich sein. Ich erzähle diese Geschichte einfach, weil ich vor, das war vor 2, 3 Monaten, habe ich durchgescrollt in meinen Google Fotos, welche Fotos habe ich an dem Tag aufgenommen. Und ich habe gesehen, dass da ein Foto von einem Banner gab. Also ein Banner gegen Hogeser und gegen Nazis. Damals konnte ich nicht verstehen, was das bedeutet. Ich habe einfach das Wort Nazis gesehen, deswegen habe ich das aufgenommen. Aber diese Verbindung zwischen Politik und Fankultur und Fußball, diese Mischung ist einfach so. Das fühlt sich einfach familiär an für mich und so erfahre ich Sachen einfach. Und in Köln war es genauso.
Ja, das Stadion als Welt in der Nussschale quasi, also das Kleine im Großen. Könntest du denn sagen, rückblickend, wenn du damals beim Basketball und beim Fußball eben warst als Ordner, warum hat es dich ausgerechnet zum Fußball gezogen?
Weil Fußball, ich sag mal so, die Fankultur im Allgemeinen ist eine sehr, sehr, sehr einzigartige Sache, aber die Fankultur existiert ohne bestimmten Elementen vom sportlichen Aspekt des Fußballs nicht. In Israel ist auch Basketball mega, mega groß und da gibt es auch ein krasses Fankulturelement, auch mega interessant auf eine andere Art und Weise. Aber dadurch, dass Fußball tatsächlich der Volkssport ist, der ist, und dadurch, dass Fußball tatsächlich viele Menschen zieht, einfach, das heißt, dass beim Fußball und in der Fankultur viel mehr, ich sag mal, Ansichten, viel mehr Meinungen, viel mehr Hintergründe stecken als bei anderen Sportarten. Und natürlich hat auch der Sport an sich irgendwas, was manchmal Magisches sein kann. Also Spiele wie Köln gegen Hannover vielleicht nicht, aber grundsätzlich kann der Sport sehr, sehr, sehr magisch werden. Und das hat mich vom Anfang an einfach komplett gezogen. Und wie gesagt, durch diese zwei Elemente, das sportliche Element und dann die alles, was das drumherum angeht, wie gesagt, Politik und Gesellschaft und danach auch in Sachen Diskriminierung war es ein Thema bei mir, wie ich erfahre, was das heißt und so weiter, weil es nicht immer so war. Also als ich damals Ordner war, habe ich die krassesten, ekelhaftesten rassistischen, sexistischen Lieder gehört und das war mir alles okay. Also ich war teilweise in dieser Zeit, als ich mit Man United gefahren bin, war es auch teilweise Lieder, die ich gesungen habe. Und dieses Erkenntnis, dass manche Lieder und manche Sprüche und manche Begriffe nicht cool sind und was sie mit den betroffenen Menschen machen, ja, das habe ich durch die Fankultur erfahren. Und dadurch, dass ich einfach Kontakte mit betroffenen Menschen aus vielen Lebensbereichen, die auch mit Fußball zu tun habe. Deswegen konnte ich persönlich durch die Sprache des Fußballs und durch die Sprache der Fankultur auch über zum Beispiel Diskriminierung und diskriminierende Sprache vieles erfahren, was mir heute super, super wichtig ist.
Ja, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die viele von uns im Fußball durchgemacht haben. Finde ich auch immer wieder spannend zu hören. Du hast mal im Podcast Hörfehler im Gespräch mit Nick Kassner gesagt, dass es das Wort Fanszene so nur in Deutschland gibt. Und du hast ja jetzt schon auch erzählt, dass du sowohl in Israel als auch bei Auswärtsspielen mit Man United in anderen europäischen Ländern im Stadion warst. Was würdest du denn sagen, verbirgt sich in diesem Begriff oder bedeutet die Kurve in deutschen Stadien was vielleicht anderswo auf der Welt so nicht ist?
Vieles. Also erstmals hat wie viele Sachen in Deutschland gibt es in den Kurven hier, was bei vielen, vielen anderen Kurven auf der Welt nicht gibt. Und diese Sache ist Struktur. Struktur ist in Sachen Fankultur nicht immer eine gute Sache, aber ich glaube, dass was ich mit den Jahren erfahren habe und was ich auch beobachtet und gesehen habe, war, dass diese Strukturen manchmal Sachen erlauben, die woanders einfach nicht gehen. Und ich rede spezifisch über zum Beispiel Fanproteste, über das Verständnis, dass man als Fan gemeinsame Interessen hat, sogar mit den größten Rivalen. Dieses Verständnis haben Leute in sämtlichen Ländern, die ich kenne, vor allem Fußballfans natürlich, nicht. In Israel ist das fast unvorstellbar, dass zum Beispiel, um Beispiel zu nennen, dass ein Ultra von Hapoel Tel Aviv und ein Ultra von Maccabi Tel Aviv zusammenarbeiten würden, um fangerechte Anstoßzeiten zu erreichen. Das ist unvorstellbar. Sie wollen nicht an einem Tisch sitzen, während es hier in Deutschland ganz, ganz anders ist. Und man sieht auch die Erfolge, die viele Aktionen der Fanszene in Deutschland hat. Und das ist durch Struktur und durch Organisation und durch das Verständnis, dass auch mein größter Feind sozusagen auch ein Fußballfan ist, mit Leidenschaft für seinen Verein oder für ihren Verein. Und dieses Verständnis gibt es zumindest in Israel nicht unbedingt. Noch ein Unterschied, den es gibt, liegt nicht nur an was man in Deutschland nennt, an der aktiven Fanszene, heißt die Ultras plus ein paar anderen aktiven Fanclubs, sondern die andere Teile der Fanszene. Das heißt vor allem, ja, Fanclubs einfach, die auch in einer Art und Weise organisiert sind. Die sind eine Gruppe von Menschen, die mit der Liebe zum Fußballverein, die sich mit dem Liebe zum Fußballverein einfach organisieren, um Meinungen einfach auszutauschen, um zusammen zu Fußballspielen zu fahren, um ja, freundliche Verbindungen zu erstellen. Und ja, also wo ich herkomme, gibt es entweder Ultras, die sind organisiert, kennen sich und so weiter. Oder Normalos, es gibt keine Mitte. Und hier gibt es diese Mitte und diese Mitte ist auch sehr stark und sehr vokal, was auch der Sache natürlich enorm hilft in Sachen Fanrechte in Sachen, wie gesagt, Anstoßzeiten, im Allgemeinen, Ticketpreisen und so weiter. Das ist ein massiven Unterschied und ich weiß es sehr, sehr, sehr zu schätzen, wie es gerade ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so geworden, dass diese Schätzung, die ich habe gegenüber diesen Elementen von Fankultur in Deutschland, auch Teil meiner Arbeit geworden ist mit den Jahren. Also das Verständnis, dass man durch verschiedenen Aktionen, verschiedenen Formen von sich zu organisieren, Sachen erreichen kann, das ist ein Verständnis, das, wie gesagt, viele Leute in anderen Ländern einfach nicht kennen. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, wenn ich über ein Thema berichte, was in den Stadien in Deutschland passiert. Und dann kommen Leute, also Fußballfans aus anderen Ländern, und die taggen ihre Freundinnen und Freunde und sagen, vielleicht machen wir das auch. Vielleicht ist das auch eine Idee für uns. Diese Sache voneinander, von verschiedenen Elementen der Fankultur zu lernen, das hat auch damit zu tun, dass die Sprache der Fankultur einfach anders, aber auch irgendwie dasselbe ist. Und das finde ich unfassbar spannend.
Ja, definitiv. Ich habe immer das Gefühl, die Ambivalenz mit der Fankultur hier ist so ein bisschen, dass sie aus dem Ausland eine deutlich größere Wertschätzung ja, erhält als hier vor Ort, wo die Szenen und gerade die Ultras sehr, sehr kritisch betrachtet werden und oft, muss man wirklich sagen, extrem unwissend kritisch. Also da urteilen Leute über ein Thema, mit dem sie sich vorher eigentlich überhaupt nicht befasst haben. Inwieweit bestätigt sich das oder beschäftigt dich das in deiner Arbeit?
Auf jeden Fall bestätigt. Also das hat sich also so als Geschichte, wie ich das erfahren habe. Ich war damals vor, glaub ich, 3 oder 4 Jahren oder so, war ich bei einem, das war am Weihnachten, ich war bei einem Familientreffen mit ein paar Leuten, die ich kannte aus Köln und deren Familien auch. Also eine große Runde von Leuten. Ich war der Einzige, der kein Deutscher war. Und die Sprache hat, also das Gespräch hat sich ein bisschen entwickelt und man spricht miteinander und Weihnachten ist für mich eher ein neues Erlebnis, weil ich Jude bin, aber das Ganze war für mich alles ganz, ganz neu. Und eine davon, sie lebt und kommt aus dem Ruhrgebiet, spezifisch aus dem irgendwo neben Gelsenkirchen. Und dann hat sie irgendwann, da hat das Gespräch irgendwie, hat sie so eine Anmerkung gemacht, so nach dem Motto, an diesem Tage kann ich nicht, da gab es ein Fußballspiel, da gibt es viele Nazi-Ultras in der Stadt oder sowas. Und dann habe ich, Moment mal, also die Ultras in Gelsenkirchen, ist das ziemlich bekannt, dass sie, ich sag mal so, die sind viele Sachen, Nazis sind sie nicht. Das habe ich damals erfahren, also ich habe einfach Sachen gelesen, das war quasi, so habe ich auch gelernt, viele deutsche Begriffe und so weiter. Damals habe ich viele Pamphletten aus den Stadien gelesen. Also die Sprache war für mich sehr, sehr einfach. Und ich erinnere mich damals, als glaube ich, Köln gegen Schalke gespielt hatte, und damals in einer dieser Ultra-Pamphletten habe ich gelesen, dass die Ultras Gelsenkirchen ein paar Aktionen gegen Faschos in der Stadt gemacht haben. Und dann denke ich mir, sie hat die gerade Nazis genannt, aber ich habe was komplett anders gelesen. Und dann habe ich so ein bisschen drüber gesprochen. Damals habe ich auch mitbekommen, dass die Ultras in Gelsenkirchen sehr, sehr sozial engagiert sind. Und dann hat sie mir gesagt, das glaube ich, das stimmt nicht. Also wieso höre ich davon nicht? Und dann gab es noch ein Gespräch, ein paar Monate später, in so einem Familientreffen mit einer deutschen Familie, wo eine Frau aus Bremen mir erzählt hatte, dass die Bremer Ultras auch alle Nazis sind und alle gewaltbereit und so weiter. Und damals kannte ich schon persönlich paar Ultras aus Bremen. Und ich fand es vor allem sehr, sehr, am Anfang sehr, sehr witzig. Das hat mit der Realität null zu tun. Aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hattest, hat es auch damit zu tun mit bestimmten Vorurteilen, die man hat in Deutschland gegenüber Fußballfans, vor allem gegenüber Ultras. Und das liegt nicht nur an den Ultras an sich, das liegt auch an bestimmten Elementen der Politik in Deutschland, bestimmten Elementen der Medien in Deutschland und wie sie über Fanthemen mit den Jahren berichtet hatten, in verschiedenen Arten und Weisen. Und wie du sehr, sehr, sehr richtig gesagt hattest, fand ich und finde ich das immer noch einfach nicht zutreffend. Also egal, was man über Fußballfans oder über Ultras denkt, und man kann sie auch kritisch betrachten, natürlich, es ist keine Frage, aber man muss das mit der richtigen Info kritisieren und aus einer Position von Wissen und nicht aus einer Position von Verurteilen, von Sachen, die ich vielleicht gehört habe, die ich halbwegs bei einer Zeitung als Titel gelesen habe oder so. Man muss einfach einen Schritt nach vorne gehen und dann wird man die Sache viel differenzierter betrachten, glaube ich. So war es zumindest bei mir und das hat auch meine persönliche Arbeit sehr, sehr, sehr geprägt. Also diese Differenzierung, das versuche ich bis heute zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt Punkte, wo ich auch die Fankultur und die Ultras in Deutschland kritisch sehe, wie du schon sagtest. In manchen Elementen in Sachen Diskriminierung gibt es vieles zu besprechen. Aber wie gesagt, dann muss man aus einer Position von Differenzierung und aus einer Position von man weiß, was hier gut ist und was hier vielleicht, wo es einen Verbesserungsbedarf gibt. Und dann kann man über Sachen sprechen, glaube ich. Das ist viel gesunder für den Fußball hier, für die Fankultur hier und auch, weil Fußball so groß ist, teilweise auch für die Gesellschaft hier, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Bei mir geht es auch so, dass was mich bei dem Thema wahnsinnig nervt, ist die Ignoranz mancher Leute und diese krasse Fokussierung eben auf die Stehplatztribünen, auf die Szenen, als ob jetzt dann aber umgekehrt im VIP-Bereich eben keine Problemfälle unterwegs wären. Das ist eine sehr schwarz-weiß Sichtweise. Jetzt kommt ja bei dir bei diesem Thema tatsächlich noch das Paradox dazu. Während man bei vielen anderen Themen eigentlich erwartet, dass JournalistInnen sich mit etwas befassen, ja, worüber sie sich A schlau gemacht haben, wo sie B auch irgendwie drin sind, hast du so ein bisschen das Problem teilweise in meiner Beobachtung zumindest, dass da Vorwürfe kommen von wegen, man kann ja nicht gleichzeitig Fan sein und dann aber auch als Journalist über Fankultur schreiben. Wie löst du das denn auf? Wie begegnest du solchen Bemerkungen?
Ich sage mal so, solche Anmerkungen bekomme ich vor allem von anderen JournalistInnen. Ich verstehe teilweise, woher es kommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich sage mal so, wenn es einen Journalist oder eine Journalistin gibt, die in diesem Beruf sind und keine Fußballfans sind, schwierig erstmals. Also woher kommt die Liebe zu diesem Spiel, wenn nicht als Fan, auf irgendeine Art und Weise, das ist zum einen. Zweitens, was ich noch spannend in diesem Feld finde, also das ist zwischen mir und mir selbst, ne? Also dieses Beispiel werde ich nie in so einer Diskussion benutzen, aus bekannten Gründen, aber ich finde es immer wieder spannend, also das passiert auch nicht so oft, ich muss ganz ehrlich sagen, aber wenn es passiert, jedes Mal kommt in meinem Kopf die Frage, ja, mein Fansein ist Teil meiner Identität, absolut. Und man kann nie 100% objektiv sein. Das ist tatsächlich so. Durch Begriffe und durch Angles, womit man berichtet, wird man eine bestimmte Bias haben, egal wie krass man versucht, objektiv zu bleiben. Das ist bei uns allen so. Wir sind alle Menschen. Was ich aber interessant finde, ist, dass wenn andere Elemente von meiner Identität mit einem Bericht oder mit einer Info von mir so clashen sozusagen, da gibt es wenige Fragen aus bestimmten Gründen, die ich auch verstehen kann. Aber zum Beispiel, keiner sagt, wenn ich über, was weiß ich, Antisemitismus in den Kurven berichte, keiner sagt, naja, du berichtest über Antisemitismus, aber du bist auch Jude.
Ja.
Das sind so Sachen, wo ich, und wie gesagt, das denke ich zwischen mir und mir selbst. Und es gibt Gründe, warum es so ist, aber auf der anderen Seite, mein Fansein ist auch Teil meiner Identität, wie mein Jüdischsein Teil meiner Identität ist, auf bestimmten Arten und Weisen. Natürlich, aber trotzdem. Ich persönlich versuche, diese Frage zu lösen, damit ich immer kritisch bleibe. Wie gesagt, die Fankultur in Deutschland habe ich auch, über die Fankultur in Deutschland habe ich auch kritische Berichte geschrieben. Wie gesagt, in Sachen Diskriminierung ein paar Mal und in anderen Bereichen, wo es Verbesserungsbedarf meiner Meinung nach gibt. Und wenn man kritisch bleibt, kann man auch die Kritik aus der anderen Seite, glaube ich, besser einschätzen, um zu verstehen, dass es Verbesserungsbedarf gibt. Und das ist eigentlich Teil unserer Arbeit als JournalistInnen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad. Du hast recht. Aber bisher habe ich das Gefühl, dass es irgendwie geht. Ich habe noch nie so einen Konflikt gehabt, wo ich mir gesagt habe, das geht mir zu weit oder über dieses Thema kann ich nicht berichten, weil ich irgendwie Teil davon bin oder so. Und wie gesagt, das kommt aus teilweise aus der Medienkultur in Israel, muss ich ganz, ganz klar sagen. Die Medienkultur in Israel ist ganz, ganz anders als hier, indem dass man quasi ja, es ist erwartet, dass du Teil eines Themas wärst. Es ist erwartet, dass du mittendrin wärst. Es ist erwartet auch, dass du ein bestimmtes Bias hättest. Also in Israel weiß man, Objektivität gibt es gar nicht. Und ich versuche, die zwei Medienidentitäten von mir, teilweise Deutschland, wo ich seit 6 Jahren arbeite, und Israel, wo ich mein Studium abgeschlossen habe, wo ich groß geworden bin, diese zwei Sachen zu mischen. Und ob es klappt oder nicht, sollen die LeserInnen beurteilen, glaube ich. Aber mein Gefühl, ich bin mit mir in kompletter Ruhe. Wenn Feedback kommt, dann an vielen Stellen verstehe ich das und nehme auch Punkte an, wenn ich sehe, dass es in diesen Punkten auch was gibt. Aber wie gesagt, ich versuche es fast jeden Tag zu lösen und bisher Baruch Hashem, wie man auf Hebräisch sagt, Gott sei Dank, klappt es einigermaßen gut. Hoffe ich, glaube ich zumindest.
Ja, würde ich dir zustimmen in allem. Und ich finde auch tatsächlich, auch wenn das vielleicht aufs erste Ohr seltsam klingen mag, Objektivität ist auch eine Forderung, also je länger man in dem Job oder überhaupt in der Welt unterwegs ist, desto mehr sieht man, dass das eigentlich nicht zu erfüllen ist, weil wir alle geprägt sind durch unsere Herkunft, durch das Leben, so wie wir es führen und durch unsere Umfelder. Und letztlich finde ich, dass Transparenz eigentlich das Entscheidende ist. Also indem ich transparent mache, was mich an einem Thema interessiert und wie ich in ein Thema reingekommen bin und indem auch Haltung ist ja immer ein groß diskutiertes Wort im Journalismus, indem meine Haltung auch klar ist, also indem ich gar nicht mir den Anstrich gebe zu sagen, ich schaue da jetzt neutral drauf, weil es diese Neutralität nicht gibt, also, sondern ich ersetze die Neutralität durch Transparenz, finde ich, kommt man eigentlich zu einem viel ehrlicheren Journalismus letztlich.
Ja, sehe ich genau so. Und ich glaube, dass diese Transparenz kommt besser an, als wenn man sagt, ich bin komplett objektiv, weil man nicht 100% objektiv sein kann. Wir sind alle Menschen, wir sind irgendwo groß geworden, wir sind mit bestimmten Idealen groß geworden, mit bestimmten Meinungen, was geht, was nicht geht, mit bestimmten, ich sag mal, Mainstream-Sachen, was akzeptiert ist und was nicht. Das prägt uns alle als Menschen, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass wenn man damit transparent umgeht, es ist zum Beispiel mir immer, immer wichtig zu sagen, jedes Mal, dass ich über ein Thema berichte, wo zum Beispiel meine Fangruppe mit dabei ist, ist es mir wichtig, um zu sagen, ich berichte über dieses Thema, aber nur damit ihr wisst, meine Fangruppe ist auch über dies, mit dieser Initiative unterschrieben hatte oder so. Das ist mir immer wichtig zu sagen. Ich finde es auch interessant, dass man, ich sag mal so, das ist vor allem innerhalb unserer Journalismus-Bubble, aber solche Kommentare bekommen nicht nur wenige JournalistInnen, die sich mit Fankultur befassen. Du bist nicht objektiv, du bist da und du bist das. Aber wenn JournalistInnen Kontakte bei den Bayern haben oder bei Borussia Dortmund haben, die sind mit Spielern befreundet oder so und die berichten in einer Art und Weise, wo es manchmal klar ist, was die Tendenz ist und wer die Quelle ist, da kommen sehr, sehr wenige solche Kommentare. Und da frage ich mich manchmal, warum meine Art von Journalismus und warum mein Fokus in meiner journalistischen Karriere manchmal, nicht bei allen Fällen, bei vielen Stellen ist das nicht so, aber manchmal innerhalb unserer Bubble hat man das Gefühl, dass es ja nicht ernst genug genommen wird. Und das hat auch damit zu tun, mit der Wahrnehmung, die viele Leute in Deutschland, nicht nur JournalistInnen natürlich, viele Leute in Deutschland über Fans haben. Dass Fanthemen in einer bestimmten Rubrik einfach platziert werden, als ob es irgendwelche Nicht-Thema, das niemanden interessiert. Das ist definitiv eine spannende Diskussion. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es besser geworden ist in den letzten paar Jahren. Durch deine Arbeit zum Beispiel, durch die Arbeit von meinem Kollegen und Freund Matt Ford, durch die Arbeit von JournalistInnen wie Vildar Lopez und auch durch meine Arbeit teilweise. Hat es sich ein bisschen verbessert. Da gibt es eine klare Tendenz für Verbesserung, aber wie gesagt, also wir machen eher unsere Sache, also wir machen unseren Journalismus so gut, wie wir können und das ist alles, was man von mir und von uns verlangen kann, glaube ich.
Ja, auch da würde ich dir zustimmen. Du hast es gerade schon angesprochen, worauf du, wenn du es zum Thema deiner Berichterstattung machst, weniger angesprochen wirst, ist die Tatsache, dass du Jude bist. Was aber durchaus passiert, ist, dass Leute, ja, ich sag mal, Kritik mit persönlichen Angriffen verwechseln und wenn sie mit deiner Arbeit nicht einverstanden sind, dir Nachrichten weit unter der Gürtellinie zukommen lassen, in denen dann oft genau das thematisiert wird, also dein Jüdischsein. Wie gehst du damit um und kannst du dich noch daran erinnern, so an die ersten Male, was das bei dir für eine Reaktion verursacht hat und wie du dir vielleicht auch, ich sag mal, Hilfe oder Unterstützung geholt hast für sowas?
Ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also am Anfang meiner Karriere, meiner journalistischen Karriere in Deutschland, habe ich einfach gemacht, was mich interessiert hatte. Also ich habe keinen bestimmten Bereich oder kein bestimmtes Fach genommen. Ich habe es einfach über Sachen berichtet, was ich bei Stadien gesehen habe oder so. Und dann mit der Zeit habe ich tatsächlich habe ich irgendwie mitbekommen, dass es Leserschaft für Journalismus in Sachen Fankultur und in Sachen Politik in den Stadien und Fußball und Gesellschaft gibt. Zwei Felder, die mir enorm, enorm interessieren. Und mit der Zeit und mit dem Wachsen der Leserschaft sind auch mehr und immer mehr, diskriminierende Nachrichten gekommen, ich sag mal so. Am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Als Hintergrund habe ich seit ein paar Jahren posttraumatische Störung, Belastung, Belastungsstörung, sorry. Ja. Und das kommt mit bestimmten Symptomen, das kommt mit bestimmten Sachen, die im Alltag passiert sind und die durch bestimmte Sachen einfach getriggert sind. Und wenn man, in meinem Fall, wenn ich durch eine Nachricht getriggert wäre, heißt das, dass ich zwei Tage komplett Shutdown bin. Also Panikattacken und so weiter. Und am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwierig, jedes Mal, dass ich so eine Nazi-Nachricht bekommen hatte, war es totale Katastrophe. Es ist mittlerweile besser geworden. Ich bin einfach daran gewöhnt, leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es gar nicht so oft heutzutage passiert. Damals am Anfang, als ich tatsächlich so immer mehr über Politik in den Stadien berichtet hatte, damals war es manchmal ziemlich krass. Aber auch heutzutage, also es gibt keine Situation, wo ich so eine Nachricht bekomme, egal von wem, von einem Fake-User oder was weiß ich. Es gibt kein einziges Mal, dass es mich nicht trifft. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Und ich habe mittlerweile gelernt, erstmal Hilfe zu holen. Und jedes Mal, dass so eine Nachricht kommt, spreche ich mit meinem Umfeld, mit FreundInnen, die mich kennen, um die Sache irgendwie zu lösen. Manchmal passiert es auch, dass ich auch professionelle Hilfe hole. Also durch meine Posttrauma bin ich in
Ja.
der Therapie, was auch mega, mega wichtig, was mir auch mega hilft im Alltag. Und durch diese bestimmten Elemente habe ich gelernt, einfach damit umzugehen. Also man muss auch ganz, ganz klar sagen, wenn man Jude ist, hat man irgendwie in der DNA die Realität, dass man dich hasst. Punkt. Egal in welchem Kontext, egal, sei es in Verbindung mit meiner Arbeit, sei es in Verbindung mit meiner politischen Aktivismus hier in Köln, sei es in Verbindung mit meinem Lieblingsrestaurant in Köln, das ist total egal. Jemand wird mich hassen, weil ich Jude bin. Das ist Teil unserer DNA geworden, leider. Dass es Teil unserer DNA geworden ist, heißt aber auch, dass wir irgendwie auch einen bestimmten Umgang damit haben. Also es ist nicht neu. Und das muss man auch ganz klar sagen. Hoffentlich wird es irgendwann mal mit unseren Enkelkindern oder so nicht so werden. Ich habe meinen Zweifel daran leider, aber mittlerweile habe ich tatsächlich habe ich gelernt, damit umzugehen, und es wird mit der Zeit immer ruhiger, ich sag mal so.
Es ist also einerseits wirklich sehr, sehr gut zu hören, dass du das eben gelernt hast. Auf der anderen Seite ist es also immer wieder, finde ich, erschreckend, und sollte uns allen echt eine Mahnung sein, dass jemand also das so leicht hinsagen muss, dass es Teil der DNA geworden ist, zu wissen, dass man einfach gehasst wird. Wie nimmst du denn für dich und auch für dein Umfeld jüdisches Leben in Deutschland aktuell wahr? Hast du das Gefühl, ja, dass es in den letzten Jahren tatsächlich, ich sag mal, wieder schwieriger geworden ist? Weil wenn man von außen drauf schaut, ist die Wahrnehmung auf jeden Fall so.
Jein, ich würde sagen. Ich würde sagen, dass die Wahrnehmung erstmals von vielen jüdischen Menschen, die ich kenne, und die Wahrnehmung von vielen nicht-jüdischen Menschen, die ich kenne, komplett unterschiedlich sind. Ich glaube, ich muss erstmals ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich in meinen 6 Jahren in Deutschland in jüdischen Kreisen nicht so krass aktiv war. Also da habe ich mich nicht so gefunden in den jüdischen Gemeinden in Deutschland, dadurch, dass ich, wie gesagt, Sephardi, Mizrachi aus Nordafrika, von uns gibt es nicht so viele Leute, obwohl ich persönlich, also ich bin nicht religiös wie mein Vater, ultraorthodox, aber eine Verbindung mit der Religion habe ich trotzdem, und es gibt Elemente von der jüdischen Religion, die ich bis heute durchziehe, die mir auch wichtig sind. Also komplett unreligiös bin ich auch nicht, aber die Art und Weise von der jüdischen Religion, die ich kenne, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und deswegen bin ich in jüdischen Kreisen nicht mega aktiv. Aber trotzdem, diese Wahrnehmung, diese Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen jüdischen Menschen, nicht-jüdischen Menschen, was jüdisches Leben in Deutschland angeht, das ist manchmal ziemlich, ziemlich krass. Vor allem, wenn man mit nicht-jüdischen Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft spricht. Da sieht es manchmal so aus, als alles so rosy und pink ist und als alles mehr als 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist Antisemitismus, also das ist die Message sozusagen, selbst wenn die Worte nicht so sind. Da bekommt man den Eindruck, dass man manchmal der Ansicht ist, dass Sachen wie Antisemitismus in Deutschland und vor allem in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland nicht mehr gibt. Und jetzt können wir das jüdische Leben entwickeln. Das ist leider nicht der Fall. Und es gibt ein Problem, das ich manchmal erkenne in solchen Diskussionen, in solchen Kreisen, ist die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man bestimmte Strukturen in den Gedanken hat,
Ja.
die aus einem diskriminierenden ja, Herkunft haben. Das ist nicht nur in Sachen Antisemitismus so. Das ist zum Beispiel, also ich kann nur auch über mich sprechen. Das war mir in den letzten 6, 7, 8 Jahren krass schwierig anzuerkennen, dass manche Gedenkstrukturen in meinem Kopf zum Beispiel sexistisch sind und wie man damit umgeht. Deswegen verstehe ich, dass es manchmal nicht so einfach ist, das in einer Sekunde zu verstehen. Aber ich sage mal so, auch der erste Schritt ist ein Schritt nach vorne. Und dieser Schritt, dass man akzeptiert, dass es manchmal Sachen, Begriffe, Umgangswege mit bestimmten Sachen, die auch in Verbindung mit antisemitischen Tendenzen sind, diese Akzeptanz gibt es bei vielen Teilen der Gesellschaft in Deutschland leider nicht. Und solange das ist der Fall wäre, werden wir nicht weiterkommen. Das ist ganz klar so, meiner Meinung nach zumindest.
Ja, das sind diese ganzen Negativismen, die strukturell gesellschaftlich verankert sind, wo man, wie du gerade gesagt hast, auch bei sich selber eben in bestimmten Situationen feststellt, okay, da sind die auch in mir drin und wenn ich eben dazu beitragen möchte, dass die Gesellschaft sich an dieser Stelle ändert, dann muss ich da auch mit mir selber genauso hart ins Gericht gehen wie bei anderen Themen, wo es mir vielleicht leichter fällt, ich mit anderen ins Gericht gehe und dann muss ich eben diese Arbeit an mir selbst auch investieren, weil wenn wir das alle eben nicht tun, dann wird sich auch nichts ändern. Jetzt mal abgesehen natürlich von den aktuellen Corona-Zeiten, bist du oft zu Besuch in Israel?
In der Regel fahre ich dreimal im Jahr nach Israel. Ich fahre also für 2 Feiertage, die mir und meiner Familie mega wichtig sind. Das jüdische Neujahr, das ist in der Regel im September oder Anfang Oktober manchmal. Und der andere Feiertag ist Passafest. Also April oder so. April oder in diesem Jahr Ende März. Weil meine Familie ultraorthodox ist, ist das eine mega, mega große Familie und es gibt jedes Jahr viele Gründe zum Feiern, sei es neugeborene Kinder, sei es Hochzeiten und so weiter. Und auch mein Freundeskreis, auch in meinem Freundeskreis sind alle Leute so in großen Familien unterwegs. Und es gibt immer so noch einen Grund nach Israel zu fahren, vor allem zu Hochzeiten und so weiter. Es fällt mir enorm. Also vor allem die Familie. Also ich habe Israel verlassen und ich sage mal so, das ist gut so. Ich finde mein Leben in Deutschland, mein Leben in Köln vor allem. Sehr, sehr, also das passt zu mir einfach perfekt. Aber in so einer Zeit, nach 2 Jahren, fast 2 Jahren, dass ich nicht in Israel war, vermisse ich zum Beispiel den Strand in meiner Heimatstadt, vermisse ich meine Familie sehr, meine Freundinnen und Freunde, vermisse ich die ganze Zeit Hebräisch zu hören. Also die hebräische Sprache ist meiner Meinung nach die schönste Sprache auf der Welt und wenn man immer weniger Hebräisch spricht, dann ist das, also es tut mir ein bisschen leid für mich selbst. Und diese ganzen Elemente fehlen mir sehr. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich in einer Position bin in Köln, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich ein Gefühl von Zuhause habe. Also ich habe das Gefühl, dass Köln tatsächlich mein Zuhause ist. Also ich fahre nach Israel, um Familie zu besuchen und ein bisschen ein familiäres Gefühl zu haben, Essen, Kultur, Sprache und so weiter. Aber nach 1,5, 2 Wochen in Israel habe ich immer den Drang, zurückzukommen. Und dieses Gefühl von Zuhause, das Köln mir gegeben hatte, ist alles anders als selbstverständlich. Und dafür schätze ich diese Stadt sehr und die Menschen in dieser Stadt sehr. Aber in dieser Zeit glaube ich, dass es auch Zeit für einen Ausflug nach Israel ist, nach 2 Jahren, nach 1,5 Jahre seit meinem letzten Besuch. Da bin ich bei dir.
Ja, das ist lustig. Du nimmst mir quasi die Worte für die nächste Frage aus dem Mund. Die wäre nämlich gewesen, was Zuhause für dich bedeutet. Aber nochmal nachgefragt. Also zum einen ist das echt sehr schön, was du über Köln erzählst, finde ich. Zum anderen wäre die Nachfrage bei dem Thema Zuhause, inwieweit ist denn auch Stadion Zuhause für dich?
Sehr, sehr gute Frage. Eigentlich wollte ich darauf in einer der anderen Fragen beantworten, aber jetzt werde ich das ausführlicher machen. Erstmals glaube ich, dass Zuhause ein bestimmtes Gefühl ist, wo man sich am wohlsten fühlt, einfach. Und ich muss sagen, dass die letzten Jahre, in denen ich in Israel gelebt habe, war mein Gefühl manchmal alles andere als das. Und in meinen 5 Jahren in Köln, das war nicht von Anfang an so, aber das war ziemlich schnell, das hat sich ziemlich schnell so entwickelt, dass ich ein Gefühl in dieser Stadt habe, wo ich mich finde halt. Also ich laufe durch die Straßen, ich kenne viele Ecken, habe mittlerweile viele Freundinnen und Freunde, mittlerweile spreche ich die Sprache, also die Sprache der Stadt, nicht nur Deutsch an sich, sondern auch, ich verstehe, wie diese Stadt tickt, was ist wichtig in dieser Stadt, welche politischen Strukturen gibt es in dieser Stadt, was mir persönlich als politischer Mensch mega wichtig ist, wo auch die Probleme sind. Und ob die Probleme in meinem Kopf, ich sag mal, lösbar ist vielleicht ein großes Wort, aber ob man was dagegen machen kann. Und in Köln habe ich das Gefühl, dass es irgendwie möglich ist, eine Stimme gegen, ich sag mal, die schlechten Elemente dieser Stadt anzusprechen. Wie wir am Anfang gesprochen haben, sei es in Sachen Diskriminierung am Karneval und teilweise auch im Stadion und so, da hat man Strukturen, wie man damit umgeht. Und das ist mir wichtig, dass ich irgendwas dagegen machen könnte und dass ich selbst aktiv wäre. Das ist mir unfassbar wichtig, nicht nur über Sachen sprechen, sondern auch selbst aktiv, sei es in Demos oder was weiß ich. Und dieses Gefühl habe ich in Köln auf jeden Fall. Israel ist und wird für immer das Land sein, wo meine Kultur beheimatet ist, wo meine Sprache beheimatet ist, wo mein liebliches Essen beheimatet ist, wo meine engsten Freundinnen und Freunde beheimatet sind. Aber gleichzeitig persönlich habe ich das Gefühl, dass ich mich in Köln total gefunden habe. Und ich will persönlich diese Stadt nie verlassen, wenn ich das nicht machen musste. Da komme ich zum zweiten Teil der Frage. Was das Stadion dazu beiträgt. Ehrlich gesagt, die Antwort ist vieles. Das Beispiel, das ich immer gerne nenne, also unter meinem Freundeskreis aus der Südkurve gibt es, ich erzähle so eine Geschichte, die anscheinend nicht damit zu tun hat, aber es hat direkt damit zu tun, meiner Meinung nach. Wir haben in meinem Freundeskreis, mit denen ich zum Fußball gehe, zu Auswärtsspielen, auch in der Südkurve bei FC, es gibt bestimmte Ansichten in Sachen, was trägt man an einem Spieltag. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen, also der Spieltag ist für uns wie eine Modeshow. Wir müssen uns so gut aussehen wie möglich, die besten Fred Perry Sachen tragen und so weiter. Und wir müssen auch nicht nur gut aussehen, sondern wir müssen auch, wie man auf Englisch sagt, stand out. Wir müssen so bestimmten Farben tragen, damit man uns sieht. Ich bin der anderen Meinung. Ich bin der Meinung, also in der Regel trage ich auch sehr gerne so Casual Marken und so weiter. Aber im Stadion trage ich immer einfach ein Jeans und eine schwarze Jacke. Und der Grund dafür ist ganz einfach, das hat direkt in Verbindung mit meinem mit meinem jüdischen Sein zu tun eigentlich. Das mache ich, weil das Stadion und der Spieltag, das ist die einzige Sache in meinem Leben, das ist das einzige Aspekt in meinem Leben, wo meine Abwehrmechanismen einfach ausschalten können. Mhm. Ich bin hier kein Jude, ich bin einfach Teil einer Gruppe von Menschen, die einen Fußballverein unterstützen und die für diesen Verein singen und die ja, einfach aktiv für den Verein sind. Und dieses Gefühl, dass meine Abwehrmechanismen nicht mehr da sind, da habe ich zum Beispiel auf der Straße in Deutschland auch gehen können, manchmal nicht. Natürlich gibt es manchmal Erinnerungen, warum dieses Abwehrmechanismus nötig ist. Man hört irgendwelche Sprüche auf dem Zug oder so. Bei uns passiert, also in meiner Zeit hier, meinen, ich sag mal, 3, 3,5 Jahren, dass ich zum Fußball mit dem FC fahre, gab es vielleicht 1, 2 Mal, dass ich irgendwas gehört habe, was dieses Abwehrmechanismus nochmal getriggert hatte. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und dieses Gefühl, dass ich hier sein kann, wer ich bin, wer ich sein möchte, ohne mich verstecken zu müssen, ohne meine Identität verstecken zu müssen, ohne Angst zu haben, dass jemand mich schlägt, weil ich Hebräisch spreche oder weil ich Jude bin, das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, und das hat mir enorm geholfen, in diese Stadt einfach anzukommen. Das hilft mir immer noch mit jeder Auswärtsfahrt, mit jedem Spiel, mit jedem Mal, dass wir auf einem Zug politische Diskussionen halten oder so. Jedes Mal hilft mir enorm sehr, mein neues Zuhause können einfach besser zu verstehen. Und das hat, glaube ich, keinen anderen Feld in meinem Leben so ein Gefühl bei mir getriggert. Und deswegen bin ich gerne beim Fußball, deswegen fahre ich auch in der Regel auswärts, deswegen gehe ich mit Freundinnen und Freunden aus anderen Kurven zu spielen, weil das sind Momente, wo ich mich total wohlfühle, wo ich sein kann, wer ich bin, ohne zu denken, was vielleicht passieren wird oder so. Und solange das so wäre, wäre ich auch weiterhin Teil der Kurven, Teil des Fußballs. Ich kann nur hoffen, dass es weiterhin so wäre, und noch mehr kann ich nur hoffen, dass es auch Schritte nach vorne auch in anderen Bereichen gäbe, damit auch andere Menschen sich so wohlfühlen können in einer Kurve wie ich im Moment. Und das ist mir persönlich auch wichtig zu sagen, dass die Arbeit noch nicht vorbei ist in Sachen Diskriminierung im Fußball. Es gibt vieles zu tun, und das sind so die Themen, wo ich mich sowohl persönlich als auch journalistisch bewege. Und das wird weiterhin so sein, glaube ich.
Puh, was für ein also kraftvolles und wirklich schönes Plädoyer dafür, was der Fußball alles kann und was der Fußball aber noch alles muss. Danke dir, Felix. Das hat mich gerade echt sehr berührt. Und es hat mich sehr daran erinnert, wie der Fußball fehlt. Und das ist ja vielleicht abschließend auch ein großes Paradox im Moment, dass auf der einen Seite Fußball weiter stattfindet, dass auf der anderen Seite so viel am Fußball fehlt, dadurch, dass die Fans eben nicht ins Stadion können. Und das geht ja noch weiter darin, dass die Fans auf der einen Seite eine sehr große Sehnsucht nach dem Stadion haben, auf der anderen Seite ist aber am Verhalten des Fußballs in der Corona-Zeit auch sehr viele Kritikpunkte gibt und man vielleicht gar nicht so mit fliegenden Fahnen dann zurückkehrt ins Stadion, wenn die Tore wieder aufmachen. Was glaubst du denn, wie weit ist dein persönliches nächstes Stadionerlebnis zeitlich noch weg, und hast du eine Vorstellung davon, wie es wird, zurückzugehen ins Stadion?
Gute Frage. Ich habe keine Vorstellung, wie es sein wird. Ich werde persönlich direkt dahin gehen. Also ich werde, wenn es wieder möglich ist, dass alle im Stadion sind, werde ich auch da sein. Das heißt nicht, dass ich akzeptiere, was mit dem Fußball in den letzten fast ja in dem, im letzten Jahr oder so passiert ist, was für Entscheidungen gemacht wurden im Fußball in bestimmten Elementen. Aber ich glaube, man muss erstmal da spreche ich unbedingt als Fan. Ich werde zurückkehren, damit ich meine Stimme zurückhaben könnte, damit ich über diese Themen im Stadion sprechen könnte, damit diese kritische Stimme weiterhin leben wird. Das ist, was am wichtigsten ist. Und ich glaube, dass, ich sag mal so, jetzt springe ich zu meiner journalistischen Funktion. Ich glaube, wir kennen alle Fußballfans in Deutschland ihre kreativen Wege, Sachen darzustellen und gegen bestimmte Tendenzen vorzugehen. Und es wäre auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie die aktive Fanszene in Deutschland, nachdem wir alle zurückgehen dürfen, gegen diese bestimmten Elemente protestiert und was für kreativen Wege gibt, in denen man damit umgeht. Das wäre eine sehr, sehr spannende Zeit, wie gesagt, für den Fußball, für die Fankultur und auch, glaube ich, für die Gesellschaft. Und das letzte Wort ist vielleicht, dass es schon eine spannende Zeit wäre, auch was die Wahrnehmung der aktiven Fanszene betrifft. Ich glaube, dass im letzten Jahr oder so gab es in Medien so eine Tendenz, dass man auch über bestimmten Elementen der Fankultur berichtet, wo man vielleicht früher nicht berichtet hatte. Sei es das soziale Engagement vieler Ultragruppen, das politische Engagement vieler
Definitiv, ja.
Ultragruppen. Da wäre die Frage, ob diese Berichterstattung auch weitergehen wird. Ich kann nur hoffen, dass die Antwort ja ist. Ich kann nur hoffen, dass neben kritische Berichte, die auch nötig sind, auch die andere Seite vorangebracht wird. Und wie gesagt, das betrifft auch mich und meine journalistische Arbeit, auch dich ehrlich gesagt. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich freue mich drauf, total. Bitte Impfung morgen. Mit wem muss ich sprechen?
Ja, geht mir ganz genauso. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das wird und freue mich schon drauf in allen Aspekten, wenn die Stadien wieder voll sein können, was das dann für die Fanszenen, aber eben auch für die journalistische Arbeit bedeutet. Lieber Felix, ich könnte mich noch Stunden mit dir weiter unterhalten, ohne Witz. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Es war total spannend und vielen lieben Dank auch für deine Offenheit und für deine Bereitschaft, hier zu erzählen. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Danke dir.
Danke, das hat auch bei mir viel Spaß gemacht und gerne wieder im Stadion mal.
Auf jeden Fall. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe HörerInnen, für euch gilt natürlich dasselbe. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr in den letzten Minuten ein sonores Brummen im Hintergrund gehört habt, ich beug mich mal kurz runter. Das war der Kater Hemingway, der sich auch gerne noch einschalten wollte in die Diskussion. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß an der Folge wie wir beide hier im Gespräch. Meldet euch gerne per Mail an wortpiratin@marapfeiffer.de, wenn ihr Feedback oder GästInnenwünsche habt oder hinterlasst Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ansonsten gilt in diesen Zeiten weiterhin, passt gut auf euch und aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!